Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge des Podcasts Grübelplausch. Die heutige Folge dreht sich um die Frage, was zieht mich runter? Es geht um den Teufelskreis Depression. Worum kreisen meine Gedanken unaufhörlich? Wie definiere ich meinen Selbstwert? Die Besonderheit dieser Folge ist, dass sie zurzeit während der Aufnahme gestreamt wird. Wir interagieren währenddessen auch mit Zuschauern. Falls ihr den Podcast auch visuell nachverfolgen wollt, schaut doch auf Twitch bei Kronos333 vorbei. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, moin.
Ja, hallo zusammen.
Ja, heute mal ein bisschen anderer Podcast.
Genau, weil wir währenddessen, wie schon gesagt, streamen und mal schauen, ob Zuschauer sich am Gespräch beteiligen möchten.
Mit
und
interagieren.
Lassen das mal offen. Ja, Thema dieser Folge, was zieht mich runter? Also es ist ein recht starkes Thema, es geht um Depressionen. Ich fange einfach mal mit meiner Frage an.
Ja.
Womit kannst du inzwischen leben, obwohl du lange damit gehadert hast?
Aber bezogen auf mich selber, ne?
Ja.
Also
nicht, ja.
Dass manche Menschen unwichtig sind für mein privates Leben. Hm. Also jetzt zum Beispiel, wenn im Endeffekt ich, wenn jemand blöd ist auf der Arbeit zum Beispiel, dass ich das nicht mir zu Herzen nehmen sollte.
Ja. Und das hast du so lange...
Das habe ich echt lang gebraucht.
Ja.
Ich habe ewig lang dafür gebraucht, um das überhaupt mit klar zu kommen.
Ja.
Weil ich selber, der sehr empathisch bin, kann dann einfach...
Auch viel, also Emotionen nah nicht ranlassen.
Genau. Hm. Das ist aus das einerseits, beziehungsweise vielleicht Arbeitswelt von Privaten stark trennen.
Hm.
So, wenn es mir dann auf Arbeit schlecht ging, dass ich dann das mit nach Hause genommen habe.
Ja. Ja. Bei mir war es tatsächlich so die letzte Beziehung,
nee,
die ich irgendwie hatte, dass ich das Gefühl hatte, mich da schwer von verabschieden zu können, weil ich auch irgendwie nicht so den Grund gesehen habe, warum das so geendet ist.
Mhm.
Und da irgendwie sehr, sehr viele Warum-Fragen dann gestellt habe an mich selbst und an diese Beziehung. Und die aber halt nicht beantworten konnte. Und das hat ziemlich lange gedauert, das einfach zu akzeptieren und damit abschließen zu können und zu sagen so, ja, ich kann diese Frage irgendwie nicht klären. Es ist aber auch tatsächlich nicht so wichtig.
Ja.
Also zu sagen, okay, ich lasse das jetzt gehen und es ist jetzt so passiert. Und auch wenn ich dieses Geheimnis jetzt darum nicht lüften kann, warum das jetzt so gekommen ist, wie das alles gekommen ist, das einfach loszulassen und gehen zu lassen. Und damit habe ich ziemlich lange, glaube ich, gehadert.
Die Thema Depression ist ja einerseits viel das Leiden, aber andererseits auch die Frage, wann man das letzte Mal zum Beispiel glücklich war. Ja, weil meist besinnt man sich in der Zeit der Depression dazu, dass, wann warst du denn das letzte Mal so, jetzt sagen wir mal, von Grund auf glücklich. Einfach gesagt hast, gerade passt einfach alles. Also ich bin, alles ist super.
Jo, also ich muss sagen, so richtig, wo ich mich richtig bei mir empfunden habe, ich war vor ein paar Wochen, also die Corona-Zeit neigte sich langsam dem Ende zu, waren wir bei einer Freundin zu Besuch. Die hat auf das Haus ihrer Mutter aufgepasst, wo sie im Urlaub war. Und da waren wir mit ein paar Freunden und haben uns da getroffen, die ich halt vom Impro kenne.
Mhm.
Und waren sehr, sehr gemeinsam. Und das hat sich sehr nah angefühlt. Es ist sowieso ein sehr familiärer Bereich, so die Menschen, mit denen ich mich da umgebe.
Mhm.
Und da fühlte ich mich sehr bei mir einfach, weil das sehr geerdet war und es war sehr ruhig. Und wir haben zusammengesessen und mega viel erzählt und einfach zusammen gelesen, während die anderen zugehört haben und so. Und das war richtig schön und da habe ich richtig gemerkt, so, ich bin momentan glücklich und mir fehlt so an nichts. Ich habe irgendwie gute Freunde, irgendwie auch so mit dem Jobs geht's voran gerade. Irgendwie ist da Entwicklung, es ist immer was im Gange und es gibt so stressige Zeiten auch ab und an, aber das ist völlig in Ordnung, weil ich merke, okay, du hast so deinen ruhigen Hafen, den du immer hast und du bist mit deiner Familie. Also einfach so eine Grund um Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ja.
Ja.
Und das noch gar nicht so lange her. Wie ist es bei dir so?
So jetzt so zurück pinpointen könnte ich wirklich, wo ich richtig glücklich war, war nämlich vor ein, zwei Jahren. Mhm. So quasi voll im Beruf, weder nach vorne noch nach, also nach vorne keine Sorgen, dass irgendwie so und sowas passiert. Also quasi, ich konnte meinen Urlaub quasi für nächstes Jahr planen ohne Probleme. Ich musste jetzt nicht denken, oh Gott, das ist so schlimm und dies und jenes. Meine Freundin auch alles sauber. Wir hatten quasi einen Alltag über Jahre hinweg. Ja. Du könntest diesen Zyklus einfach durchziehen. Und dann fing es dann halt, okay, mit dem Job wird es schlechter, du hast die Sicherheit nicht mehr und all sowas hat es dann halt dazu gebracht, dass man einfach mehr Sorgen im Hinterkopf hatte und dann man nicht mehr so glücklich ist, dass man überhaupt das, was man hat, hat man nicht mehr wertgeschätzt.
Ja, ich glaube, diese Wertschätzung ist auch sowas, wie du schon sagst, sowas sehr Wichtiges, ne? Dass man irgendwie diese Kleinigkeiten auch, diese kleinen Momente genießen kann.
Ja.
Ich hatte ja auch vor, wie lange ist das jetzt her? Schon fast 2 Jahre her, dass bei mir so eine depressive Phase angefangen hatte. Mhm. Und ich glaube, das Erste, was man so mitkriegt, ist, dass man so kleine Dinge, die man eigentlich total genießt, wenn man sich mit Freunden trifft und rausgeht und irgendwie oder Sport macht, der einen begeistert, dass es auf einmal so einen matten Beigeschmack hat und dass man sich den gar nicht mehr irgendwie darauf konzentrieren kann, sondern immer solche Probleme im Hinterkopf umwälzt und so ein bisschen neben sich herlebt.
Ja.
Also gar nicht mehr so im Moment, sondern so völlig an den Dingen vorbei.
Ja, naja, das ist immer ein schwieriges Thema. Mhm. Ich begrüße erstmal die Leute aus dem Chat.
Hi.
Hallo erstmal. Wie ihr seht, nehmen wir halt jetzt einen Podcast mit auf, Thema Depression. Wie gesagt, ihr könnt eure Sachen mit reinposten und auch Fragen oder Aussagen von euch stellen.
Genau, stellt Fragen, fühlt euch angesprochen, bringt euch gerne ein.
Genau. Und wie lang meinst du, warst du so?
Also ich glaube, das hat sich erstmal ganz unbewusst hingezogen. Ich war ja, wie gesagt, in einer längeren Beziehung und habe dann ganz lange auch Richtung Ende nicht gemerkt, dass ich das eigentlich hatte. So, ne? Eben auch, weil meine damalige Freundin halt auch psychische Probleme, die hat ja eine Angststörung entwickelt und so. Und dann war ich sehr auf sie fokussiert irgendwie und wollte da helfen und ihr irgendwie was Gutes tun und habe dann so total den Blick für mich verloren. Mhm. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, so wann hat das eigentlich genau angefangen. Und dann, als diese Trennung kam, und da war noch viel Stress so mit Auseinanderziehen und so, und dann war dieser Stress ist dann irgendwann abgefallen und dann habe ich so krass gemerkt, dann war ich alleine und war mit meinen Gedanken auch alleine und habe gemerkt so, boah, krass. Dir geht so viel im Kopf rum, ne? Und du kommst überhaupt nicht mehr zur Ruhe. Mhm. Und irgendwas fühlte sich total fehl am Platze an.
Ja.
Ich stand so völlig neben mir und hatte dann in der Zeit auch so eine totale Unzufriedenheit mit mir selbst. Mhm. Und dann würde ich sagen, ab dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, okay, ich merke, dass was falsch ist, ich suche mir jetzt professionelle Hilfe. Und dann waren es noch 10 Monate, nachdem ich professionelle Hilfe gesucht habe, dass es dann wirklich, dass ich sagen konnte, okay, jetzt ist es so ganz, habe ich damit abgeschlossen.
Das ist schwierig, finde ich. Ich glaube, der erste Schritt überhaupt, da wirklich mit ranzugehen, ist die Sache, es Depression zu nennen.
Ja.
Für viele ist es einfach nur so eine Aussage, ja, ich habe halt einen schlechten Tag.
Eine schlechte Woche.
Ich hab keine Lust, Leute zu treffen. Und aber jetzt bei mir so, hatte einfach keine Lust. Es war dann einfach immer keine Lust, irgendwas zu machen, wollte einfach nur zu Hause bleiben. Und dann wurde das immer mehr und immer mehr, dass ich, danke vielmals, wurde das immer mehr und immer mehr, dass ich quasi mich abgeschottet habe.
Ja.
Dadurch, dass ich länger nicht mit Leuten unterwegs war, wurde dann halt einfach daraus, dass ich dann mir selber gesagt habe, wenn ich dann da ankomme, ist das jetzt so? Hm. Ich kann, das, was ich am meisten gesagt habe, ich kann keine Leute aufbauen oder freundlich zu Leuten sein, wenn ich innerlich einfach kaputt bin.
Ja.
Und ich habe das jetzt echt lange dann in mich eingekehrt. Und viele Sachen, Freunde sind aus Hamburg und so extra nach Bonn gefahren, um einen anderen Freund zu treffen. Und es wäre für mich nur 5 Minuten gewesen, zu fahren.
Ja.
Und für sie waren es 5 Stunden. Und ich bin einfach, und ich hatte einfach nie das zu machen, Lust, das zu machen. Ja. Bis ich das mal dann wirklich rausgegangen bin und dann einfach rausgeblasen, also rausgegangen bin aus diesem Ding.
Ja, genau.
Ich habe gerade kurz noch ein paar Sachen im Chat.
Ja, bitte.
OG sagt, bin ja noch im Teenageralter und habe täglich Depressionen, doch macht nichts dagegen und deswegen rutsche ich immer tiefer in die Depression rein.
Ja.
Das ist.
Ich glaube, so ein großes Problem ist auch einfach dieses Hilfe suchen, sich professionell Hilfe zu suchen. Das ist sowas, was in unserer Gesellschaft noch total verpönt ist. Wo man so denkt, okay, der geht zum Psychologen, der hat wohl irgendwie einen Knacks,
genau,
oder so.
Genau, der hat irgendwie Probleme, wieso kriegt der das nicht selber hin?
Ja, und das ist einfach nicht so. Das ist, wir gehen auch zum Arzt, wenn wir uns krank fühlen.
Ja.
So, und es ist einfach etwas, Depressionen sind was Normales. Und ich kenne so viele Menschen, mit denen ich geredet habe, die mir sagen so, yo, ich hatte schon so eine Phase schon, manchmal ist es wirklich auch nur eine Phase.
Mhm.
Und man geht immer in diese Spiralen rein und es gibt einfach Strategien, psychologische Strategien, die dir Leute eben als Psychologe sagen und die machen so ein Life-Coaching und sagen, okay, es gibt jetzt Strategien, um aus dieser Spirale rauszukommen.
Mhm.
Und wenn man einmal aus dieser Spirale raus ist, dann ist es einfacher, da nicht mal so reinzurutschen.
Ja.
Und man muss einfach diese Strategien so ein bisschen erwerben und der erste Schritt ist halt zu sagen, okay, ich schaffe das nicht alleine.
Ja.
Und das ist tatsächlich das, was auch am schwierigsten ist, dieser erste Schritt.
Da ist jetzt auch eine gute Frage aus dem Chat von Anki, die fragt, hattet ihr das Gefühl, dass euer Umfeld euren Zustand auch bemerkt haben oder kam die Erkenntnis von euch heraus? Also ich kann das
ja,
nur jetzt von mir aus sagen.
Mach mal bitte.
Bei mir kam es nicht so, dass ich mir selber das gemerkt habe. Ich habe meine bessere Hälfte hat es einfach von Tag zu Tag gemerkt und gesehen, dass da Probleme sind. Und je näher du an jemanden dran bist, desto eher willst du ihm natürlich helfen. Aber du weißt auch natürlich, was er hören möchte. Meine Freundin hat nicht gesagt, geh zum Therapeuten, weil sie eindeutig weiß, dass ich mich damit vor den Kopf gestoßen fühle.
Ja.
Ist einfach so. Sie weiß garantiert, dass natürlich professionelle Hilfe 1000-mal mehr wert ist, als könntest du sagen, so, lächel doch mal. Ne? Das ist so dieses klassische, was sagen, so, wieso bist du depressiv? Ne? Das
ist doch alles gar nicht so schlecht.
Ist doch alles gar nicht so schlimm. Ne? Ja. Warum kannst du auch sagen, warum hast du Asthma? Wieso atmest du nicht einfach normal?
Ja.
Genauso in etwa sage ich das immer.
Ja.
Was von mir aus war es eine Arbeitskollegin. Die hat gemeint, die hat auch eine Freundin, so wie ich, die eigentlich von sich aus ein gutes Leben hat und aber vieles sich zu dolle zu Herzen nimmt und die ist dann, also die Freundin ist dann, hat sich selber gesagt, okay, ich erkenne, dass ich Depressionen habe, ich erkenne, dass ich mir damit schadhaft tue.
Ja.
Ich gehe zum Therapeuten und durch den Wandel, den die Freundin durchwandelt hat, kam sie zum Entschluss, dass das, was dort passiert ist, vielleicht auch nicht schlecht ist für mich.
Ja, das ist sowieso irgendwie so was Krasses. Ich komme gleich auch nochmal dazu, wie es für mich war. Aber sowas, wenn man schon mal selbst eine Depression durch hat, dann wird man auf einmal ganz empfindlich für andere.
Ja.
Und man sieht einfach so Anzeichen viel schneller auch bei anderen.
Ja.
Man nimmt das so wahr und ist da vorsichtiger, weil man irgendwie sagt so, okay, ich weiß, der geht's gerade nicht so gut, ne? Aber die geht's schon lange nicht gut. Und irgendwie ich merke, dass du dich immer weiter so da reinsteigerst.
Ja.
Pass auf dich auf, ne? So, weil man es einfach von sich selbst kennt. Und das ist krass, weil vorher, bevor ich damit in diese Phase reingerutscht bin, kann man sich das nicht vorstellen.
Mhm.
Das ist immer sowas, Depression, das passiert anderen Leuten.
Mhm, das wird mich,
das
wieso
trifft
soll
mich
das
nicht
dann treffen? Ich bin doch immer ein glücklicher Mensch, so in etwa. So.
Und man kann das tatsächlich erst verstehen, wenn man da einmal selbst reingerutscht ist und selbst weiß, wie sich das anfühlt. Diese Spirale. Für mich war es tatsächlich so, also mich hat auch, glaube ich, zuerst meine Ex-Freundin angesprochen darauf, dass sie meinte, irgendwas stimmt auch bei dir nicht. Ne?
Mhm.
Also weil sie sich das, glaube ich, auch bei sich selbst gesehen hat und dann, dass ich auch so Anzeichen gezeigt habe. Und im Freundeskreis hatte ich das gar nicht so. Und ich habe das auch tatsächlich sehr lange so meinen Freunden auch verschwiegen, weil ich auch so ein gewisses Schamempfinden hatte.
Ja.
Weil ich irgendwie so dachte, das ist jetzt gerade mein Problem, ich muss damit umgehen, ne? Die anderen sind das nicht, ich bin der Fehler. Und mir geht es damit schlecht und ich will mich anderen auch nicht zumuten. Damit.
Ja, das ist so eine Sache.
Ich bin es nicht wert, dass ich mich anderen gerade zumute.
Genau.
Und das ist natürlich auch nochmal ganz gefährlich, weil man da. Ich hatte dann sozusagen mir allen Rückhalt genommen und musste mir dann selbst sagen, okay, jetzt in dem Moment brauche ich Hilfe, weil ich mich in Situationen, auch wo ich mit meinen Freunden zusammen bin oder so, nicht wohlfühle.
Ja, das war auch. Dieses mal dann rauskommen und dann wirklich mal draußen gewesen zu sein, das war im Zuge, wir sind nach Hamburg gefahren. Wir hatten den Termin schon seit 2 Monaten, ne? Ich konnte nicht einfach sagen, das war einfach nur ein Städtetrip für 2 Tage.
Ja.
Ist ja nichts. Und dann haben wir dann 2 Freunde getroffen und dann war das irgendwie so, oh cool, Es ist doch besser, auf einmal dann draußen zu sein. War ich unglaublich tief drin? Absolut nicht.
Ja.
Absolut nicht. Das war eine Sache von, keine Ahnung, ne? Klar, seit vor einem Jahr oder vor 2 Jahren fing es halt langsam an, aber dieses wirklich dann hart in der Depression drin sein oder anfangen, Depression zu haben oder depressiv zu sein, nicht Depression zu haben, depressiv zu sein, waren erst vielleicht 2 Monate. Ne? Stell dir aber jetzt mal vor, du bist Jahr lang in dieser Spirale immer weiter und schottest dich ab und machst das. Das ist dann, da rauszukommen, ist schwieriger. Das ist wie quasi ein Treibsand. So, wenn du nur mit einem Fuß drinsteckst, kannst du es jederzeit noch halbwegs gut rauskriegen. Wenn du aber bis zum Hals quasi drin bist, dann geht das einfach nicht.
Ja.
Und hast du jetzt in der Zeit, wo du gesehen hast oder selber Einblicke in die Depressionen bekommen hast, andere Leute dann wirklich auch aktiv gesehen und gesagt, hier komm.
Also ein guter Freund, ein guter Freund hatte auch starke Probleme in seiner Beziehung und mit Job und sowas und dem ging es auch total scheiße. Der war auch so weit, der hat mir das im Nachhinein erzählt, der hat wirklich jeden Tag gesagt, boah, ich setze einfach das Auto vor den Baum. Ne? Also der konnte gar nicht mehr. Und der kam irgendwann auf mich zu und teilte mir das auch so mit. Der konnte sich ganz gut mitteilen, dann in dem Moment. Und der hat mir nur beschrieben, wie es ihm momentan so geht. Und ich habe dann direkt gesagt, ne, pass auf, kenne ich alles. Ne? Ich hatte dem das bis dahin auch noch nicht erzählt, wie es mir dann irgendwie vorher ging. Und da war ich auch noch in Therapie und habe dann gesagt, ne, pass auf, also ne, das klingt genau wie bei mir und das ist irgendwie eine depressive Phase und dann, er hatte total viel Zeug noch von der Therapie und hatte ihm gesagt, ne, ich würde dir raten, dir professionelle Hilfe zu suchen, aber wenn du das jetzt noch nicht willst oder kannst, weil er hatte mega viel Stress auch noch zu der Zeit, ich gebe dir mal ein paar Texte mit, liest dir die mal durch und das hat ihm schon total geholfen. Also es gibt auch einfach, man denkt immer so, diese doofen Selbsthilfebücher, ne, alles für die Katz, aber tatsächlich gibt es einfach Texte und Sachen, die einem helfen, solche Spiralen zu durchbrechen. Und diese Strategien zu entwickeln. Manchmal braucht man keine krasse Therapie, manchmal ist es einfach nur so Life-Coaching. Ja. Okay, hier sind Strategien 1, 2, 3, probier die doch mal aus. Und dann probiert man die aus und merkt so, oh, die eine Strategie funktioniert einfach für mich und dann komme ich damit raus. Ja. Und das ist keine Lösung, die so, also bei mir hat es tatsächlich krass so Klick gemacht, so, oh, das wird von Mal zu Mal irgendwie besser, ne? Aber das sind natürlich Strategien, die man auch entwickeln muss. Man muss da genau auf sich hingucken. Ich bin sowieso schon ein sehr reflektierter Mensch so und habe irgendwie viel mit meinem inneren Gefühlsleben zu tun, aber eben sich damit auseinanderzusetzen, das ist für manche ganz neu. Ne?
Ich muss auch sagen, als ich das in unseren WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, ne, dass ich Jungs... da wusste ich ja schon, da habe ich einfach gesagt, so, hey Jungs, nicht wundern, wird wohl was leiser um mich rum. Da hast du ja dann auch gesagt, so, ich kenne das. Ne?
Ja.
Das war dann für mich zum Beispiel überraschend, so, oh krass, jemand wie Tim, der eigentlich so für mich so, oh, du bist strahlend selbst, ne? Super, super glücklich und nimmst alles ziemlich in meinen Augen locker auf.
Ja.
Wie zur Hölle ist das denn da so los? Wie geht das denn? Das kann doch gar nicht angehen.
Ja.
Da haben wir ja glaube ich, 5-6 Minuten mal darüber geredet, aber wir wussten, dass wir darüber eh irgendwann mal länger reden werden. Ja. Da war es dann halt auch für mich dann irgendwie so ein, ach krass, das, aber es macht ja Sinn, ne? Wenn jemand mich dann halt kennt, irgendwie denkt er auch so, boah, der extrovertierte Mensch, der die ganze Zeit nur am Blödeln, ne, und so weiter.
Ja, klar.
Sitze aber dann, wenn ich nach Hause komme, sitze ich zu Hause ganz in Ruhe und bin dann halt irgendwo in der Ecke und sag halt die ganze Zeit nichts.
Ja, das ist es eben, ne? Also man sieht das nach außen nicht so, man gibt das auch nicht nach außen, man will andere irgendwie nicht mit sich selbst belasten.
Ja.
Und manchmal sind es einfach tatsächlich die nach außen hin am glücklichsten und am einfachsten sind, so die, in denen aber innen total viel Kampf ist.
Ja.
Ne? Und das kann einfach sein.
Ja.
Und wie gesagt, so vorher denkt man einfach nicht, dass man reinrutscht. Ich musste, als ich beim Psychologen war, sollte ich so ein wie so ein Lebenslauf, so ein Diagramm malen, ne?
Ja.
Sozusagen von der Zeit an in der Jugend, wo ich mich erinnere, bis halt jetzt.
Ja.
Und sollte dann einzeichnen, wie glücklich und unglücklich ich sozusagen war, ne? Wie viele Emotionen da reingegangen sind. Und dann macht es so, ja, es ging so hoch und runter und ne, weiß nicht, während meiner Jugend sind relativ viele nahe Verwandte, Großeltern und Urgroßeltern gestorben und so. Und dann ging es mir scheiße und die Pubertät war sowieso irgendwie blöd. Und dann während der Ausbildung ging es mir besser, da hatte ich noch eine feste Beziehung und so. Und dann bin ich irgendwie in diese Jahre gekommen, so kurz vor dieser Depression. Und da ging das so zickzack hoch und runter, zweimal, ne? Aber so ganz extrem, wie es halt vorher mein ganzes Leben nicht war.
Ja.
Und so natürlich, so eine krasse Schwankung an Gefühlen. Ne, du bist die ganze Zeit wird dein Körper mit Hormonen beschossen, auf die du keine Antwort kennst.
Ja.
Und klar, vielleicht ist das auch einfach der Auslöser.
Dafür. Ja, das ist vielleicht die biologische der eigentliche biologische Auslöser, wo du eigentlich sagst, okay, du hast ja eigentlich gar nichts hier drin, was so ist.
Ja.
Anki fragt, würdet ihr sagen, dass ihr eure Depression hinter euch habt?
Ja. Also bei mir ist es auf jeden Fall, mir geht es jetzt inzwischen sehr gut damit. Es ist auch so, dass man einfach, es gibt Gedanken, die immer mal wieder hochkommen. So.
Ja.
Und ich hatte zum Beispiel ein großes Problem, dass ich in diese depressive Phase reingerutscht bin, weil ich prokrastiniert habe und aus diesem Prokrastinationszirkel nicht mehr rausgekommen bin. Mhm. Also ich habe meine Masterarbeit damals aufgeschoben immer. Und viel nebenbei gemacht, nicht gearbeitet, fühlte mich dadurch schlecht und unnütz, wollte mich dann wieder glücklich machen, habe Kleinigkeiten gemacht und kleine Erfolge mit Küchenarbeit, ne, was man halt so macht.
Mhm.
Und dadurch schaffst du wieder nichts an der Maßarbeit und dann rutschst du halt in diesen Zirkel rein. Jetzt habe ich natürlich Möglichkeiten entwickelt, wie ich mit meiner Prokrastination umgehe. Das passiert trotzdem immer noch ab und an, aber ich merke dann so, wenn ich das irgendwie zwei, drei Tage am Stück mache, merke ich so, oh, halt, stopp, Warnsignal, geht dann an und dann sage ich, okay, ich brauche jetzt einen Plan.
Ja.
Und den mache ich mir dann und dann kann ich gut damit arbeiten. Oder zum Beispiel, wie gesagt, Auslöser war, glaube ich, immer noch diese letzte Beziehung bei mir, die ziemlich extrem geendet hat und sehr hoch und runter war. Und da kommen auch immer mal wieder Gedanken so hoch. Aber das weiß ich inzwischen auch. Ich habe da immer sehr viele Warum-Fragen gestellt und sehr viel drum gekreist und konnte keine Antwort finden. Und das hat mich auch unglücklich gemacht. Und jetzt kann ich einfach sagen, okay, das ist so eine Emotion, die aufkommt, so eine dieses Gefühl, ich muss das jetzt hinterfragen. Und dann akzeptiere ich dieses Gefühl erstmal und sage dann, ich muss da jetzt aber nicht ran, weil ich mich schon so viel damit auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, das hat kein Ziel. Und ich merke, dass diese Auslöser noch immer da sind, die kommen immer wieder. Aber ich habe halt jetzt Strategien, gute Strategien, um damit umzugehen.
Ja.
Und deswegen habe ich das jetzt so für mich abgeschlossen.
Ja.
Ne? Also es kommt immer wieder hoch, die Auslöser, aber ich kann halt damit umgehen.
Ich wollte nämlich jetzt auch sagen, also ich würde sagen, so generell bin ich eher so tendenziell depressiv. Ne?
Ja.
Also sage ich von jetzt auf gleich so, okay, ich weiß, dass ich depressiv bin, sondern es sind einfach immer depressive Gedanken, die dann irgendwie so einkreisen. Und jetzt nicht seit kurzem, sondern schon, müsste wohl auch sein, dass ich wohl vorher länger auch bei fehlgeschlagenen Beziehungen, Studium in den Sand gesetzt, all solche Sachen, dass ich einfach trauriger wurde. Und das
kratzt auch sehr am Selbstwert.
Ja, genau. Und das etwas, was ich jetzt auch nicht mehr wegkriege. Das ist ein bisschen erschreckend. Ich habe darüber einen Bericht gesehen, das heißt Call of the Void. Das ist im Endeffekt, wenn ich Auto fahre, ganz lange, meist alleine, frage ich mich, was passiert eigentlich, wenn ich nicht einfach jetzt hier volle Kanne das Lenkrad rumreiße und einfach volle Kanne in die Planke reinfahre? Oder wieso, wenn ich dann irgendwo da stehe, wieso springe ich nicht hier einfach runter? Meine Vernunft sagt mir dann, oder solche Sachen sagen mir dann einfach, halt, stopp. Aber ich erschrecke mich dann halt selber davor, warum ich überhaupt so denke.
Und diesen Gedanken hat. Aber das ist krass, weil solche, also, ich bin gerade froh, dass ich dir eine Frage nicht gestellt habe, die hier drin steht. Da war nämlich als Frage, was passiert, wenn du stirbst? Also mit der Welt. Sozusagen nach deinem Ableben.
Mit der Welt muss man realistisch sein. Ja. Mit der Welt passiert nichts. Ne, aber wer sagt es? Keanu Reeves hat das eigentlich ziemlich, ziemlich nett gesagt. Er wurde gefragt, was passiert eigentlich nach deinem Ableben? Und er hat gesagt, die Leute, die uns lieben, werden uns vermissen.
Ja, und es ist so. Den Leuten, die wir wirklich am Herzen liegen. Aber was ich sagen wollte, diese Gedanken, ne? Call of the Void.
Heißt, also so, wie ich es gehört habe, ist Call of the Void im Endeffekt.
Ja, ich habe es auch schon mal gehört.
Sind es einfach Hinterfragungen, die ich weiß nicht, ob es aus einem Suizidalen her tendiert oder ob es aus einem interessanten Spektrum eher interessiert, dass ich sage, was passiert wirklich dabei?
Naja, das ist super interessant. Meine Therapeutin damals hat mir mal so ein Bild sozusagen gezeichnet, es ist eigentlich eine Analogie. Also dein Gehirn ist im Grunde wie so ein wie ein Bahnhof und es kommen immer wieder Gedanken in Form von Zügen dabei. Ja. Und es ist so, wenn du also neurophysiologisch ist es einfach so, wenn du eine Gedankenspur öfter benutzt, dann ist sie natürlich auch besser, dann funktioniert die besser. Dann kommen diese Gedanken öfter. Das heißt, wenn du Gedanken oft denkst, dann kriegst du die auch wieder öfter.
Ja.
Und mit dem Bahnhof ist es halt so, du hast halt Gedanken, du hast Züge, in die willst du einsteigen, weil die dich an einen guten und schönen Ort bringen, und es gibt Züge, da weißt du ganz genau, wohin die dich bringen, und du willst da nicht hin.
Ja.
Und das ist Training, zu sagen, okay, ich halte mich jetzt nicht an diesen Gedanken, weil der bringt mich nicht an einen schönen Ort. Mhm. Und eigentlich kann man das ganz gut identifizieren, aber manchmal ist es halt schwierig, dann eben das aktiv zu sagen, okay, ich muss an diesem Gedanken jetzt nicht weiterdenken.
Ja, aber es ist halt einfach erschreckend.
Ja, natürlich, klar.
Und du fragst dich halt, woher es einfach kommt.
Ja.
Und weil dann, diese Fragen hatte ich früher nicht.
Das ist so das Problem auch, dass man dann in so eine Meta-Gedankenwelt geht und sich fragt, warum denke ich jetzt über den Tod nach und will mich selbst umbringen? Und dann denkt man irgendwie in diesem Meta-Gedankenraum, und es dreht sich trotzdem um den Gedanken,
ja,
ne, dieses Umbringen. Und der hat was angestoßen, dann wird das auch meistens mit Gefühlen verknüpft direkt, die irgendwie schlecht sind. Und wenn Gedanken mit Gefühlen verknüpft sind, dann kommt der noch häufiger wieder.
Ja.
Weil Gefühle uns sagen, das ist ein wichtiger Gedanke.
Bei mir ist jetzt zum Beispiel, es ist reine Angst. Das ist für mich war es am schlimmsten wirklich, es ist wirklich eine lange Autofahrt zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und du denkst wirklich das. Und ich muss mich dann aktiv unterdrücken. Wirklich aktiv unterdrücken, das zu machen. Meist nehme ich auch eine Pause, um einfach nur kurz mal klarzukommen. Aber was mich dann erschrocken hat, ist, dass diese Gedanken waren eigentlich immer nur da, wenn ich alleine war.
Ja.
So, und die kamen dann auf einmal auch hoch, wo ich mit meiner Freundin dann am Fahren war. Ja. So, aber da war es dann eher die Sorge, nicht was passiert mit mir, ich reiß dann auf einmal jemanden einfach so mit rein.
Ja.
Ich habe ja nicht von mir aus gesagt, so, ich werde mich in die nächste Kreuzung reinwerfen oder von der U-Bahn, ne? Weil das ja auch im Endeffekt jemanden damit schadet. Aber es war wirklich für mich wirklich erschreckend, dass ich diese Gedanken habe.
Ja, das sind dann natürlich auch nochmal so Sachen. Das sind halt auch so Punkte, da wird es halt dann auch richtig gefährlich für einen selbst, ne? Und da muss man auch sagen, okay, wenn es soweit ist, dann ist es vielleicht wirklich gut, irgendwas daran zu machen.
Genau, aber das ist ja das Problem eigentlich. Du sagst, wir beide können das ohne Probleme sagen. Ja. Wir beide können es sagen, weil wir uns in einer Art und Weise rausgeholfen worden ist oder uns Werkzeuge gegeben worden ja. sind. Jemand, der jetzt in einer tiefen Depression sitzt,
ja.
der hört dann jetzt von uns gerade nur so, geh zum Dings, geh dahin oder oh, Freunde haben mir rausgeholfen. Wir müssen ja auch verstehen, wie soll das denn eigentlich für jemand eigen dann sein? Man muss jetzt sagen, wenn man in so einer Depression ist, es gibt keinen so einen Schritt. Es gibt nicht diesen einen Schritt, den du machen kannst. Es sind tausende, aber tausende kleine Schritte,
ja.
die man macht, die einfach einen langsam aufbauen oder helfen.
Ja, aber und das ist krass, weil der erste Schritt ist halt der schwierigste.
Genau.
Also diesen Schritt zu gehen und sagen, weil du dein Selbstwert ist ja total reduziert. Du denkst selbst, du bist es nicht wert, an dir zu arbeiten. Wir machen dem einfach ein Ende. Und zu sagen, nein, diese Person, die ich jetzt bin, die will ich nicht sein. Ich will jemand anderes sein. Und zu akzeptieren, dass ich jetzt einen Schritt machen muss und das aktiv angehen muss. Und dieser eine Schritt.
Er ist am schwierigsten, aber das Problem
ist... Weil du dir selbst ins Gesicht genau. sagen musst, ich bin jemand Wertvolles, für den es sich lohnt, daran zu arbeiten. Und das ist jeder. Einfach. Ja. Und jeder ist es wert, an sich selbst zu arbeiten. Und das ist, wir reden ja noch mal über das Thema Liebe in einem separaten Stream, aber ich finde es so krass, weil ich jetzt das erste Mal in meinem Leben bin ich Single und bin aber richtig mit mir im Reinen und glücklich. Und ich habe das Gefühl, dass ich jetzt viel besser eine Beziehung angehen soll, weil ich finde immer wieder Menschen, die sagen, ich bin unglücklich, ich sehne mich nach einer Beziehung. Und die sagen das in einem Atemzug.
Ja, ja. Im Endeffekt,
Weil die nicht gut allein sein können.
Ja.
Auch. Und ich kann das total nachvollziehen, weil es total schwierig ist, allein zu sein. Aber sowas, also der einzige Mensch, der einen retten kann, ist man eigentlich selbst auch.
Ja. Eine Kollegin von mir hat auch, mit der ich darüber geredet habe, hat gesagt, ich kann keinem Menschen helfen. Also das ist jetzt bezüglich auf Arbeit und so weiter.
Ja.
Ich kann keinem Menschen helfen, wenn ich nicht selber meinen eigenen Wert sehe.
Ja.
Das heißt, ich kann empathisch sein bis zum geht nicht mehr. Ich kann für jeden da sein, aber wenn ich meine eigene das war jetzt in Hinsicht auf Arbeit, aber es ist bezüglich natürlich auf so viele, auf so viele Aspekte des Lebens kannst du das ja aufsetzen. Aber wenn ich meine eigene Arbeit in der Hinsicht nicht würdige oder nicht als richtig wichtig sehe, in der Hinsicht ist es eher so, da war es krass, es ist eher Egoismus. Ne? Hm. Das war eher das Thema Egoismus gegen Empathie.
Ja.
Aber sie hat gesagt, wenn du nicht ein bisschen egoistisch für dich selber bist und sagst, okay, ich weiß, was ich wert bin, kannst du niemals empathisch für jemanden sein, weil du hilfst denen zwar, aber du selber sagst, ja, aber gut, aber meins ist ja nichts wert, aber seins ist viel mehr wert.
Ja.
Und das verstärkt es eigentlich noch mehr. Deshalb sind die meisten Leute, die auch jemandem da helfen, ne? Die fröhlichsten Menschen sind die eigentlich die Probleme haben. Die Leute, die jedem helfen, die den Ballast von jedem Leuten wegnehmen.
Ja, und auf sich selbst
und laden. Und auf sich selbst laden und dann sagen, jo, ich hab's für dich gemacht. Und eigentlich ist es so ein innerer Schrei so quasi von so, hey, hilf mir doch bitte auch.
Ja.
Aber kommt halt dann nie.
Genau, teilweise auch die Hilfe nicht annehmen können.
Ja.
Weil die sagen, ich bin es gar nicht wert, dass du, also dann ist es schon ganz schlimm, wenn die irgendwie sowas sagen, ich bin es gar nicht wert, dass du jetzt gerade mit mir Zeit verbringst und Zeit für mich investierst. Das sind auch so Fragen, so Leute, die oft sagen, ist das völlig in Ordnung, wenn wir uns treffen? Falls du was Besseres zu tun hast, nach dem Motto, dann müssen wir auch nicht unbedingt.
Ist alles okay.
Und ist halt schwierig. Selbstwert ist halt auch so.
Ja, selbst. Deshalb wirklich den ersten Schritt zu machen, das ist einfach richtig hart. Jetzt OG hat hier zum Beispiel im Chat geschrieben, eine Freundin von mir hatte eine Freundin wegen Depression verloren, da sie Selbstmord begangen hat. Ich finde es echt schade, dass das Thema in der Gesellschaft so verdrängt wird.
Ja.
Ja, es ist eine Form von Schwäche, also nicht, es ist eine Form, aber in der Gesellschaft wird es als sowas Form der Schwäche dargestellt.
Ja, und es ist einfach, ich hatte eine Freundin eine lange Zeit, die hatte Borderline und hat sich auch aufgeschnitten und so, hatte Selbstmordgedanken, hat dann auch, um sozusagen die Aufmerksamkeit von ihren Freunden zu erhalten, sozusagen mit Selbstmord gedroht und so. Mhm. Und das ist auch so eine ganz zweischneidige Klinge, ne? So dieses, wo man dann wirklich sagen muss, okay, da ist auch die Emotionssteuerung, ne? Es fällt denen total schwer. Und da ist man natürlich tief drin. So, ja. Und es ist, gerade wenn es halt so stark ist, ne, ist einfach eine Krankheit. Und aus so depressiven Phasen kommt man gut wieder raus. Aber es gibt ja auch so...
Borderline ist einfach.
Borderline.
Ich habe eine gute Freundin, oder eine Freundin, die hat das ziemlich radikal gemacht. Ich fand das auch ziemlich... Die hat das... die hat auf Instagram, hat die halt ihre Page, die hat das dann einfach gepostet.
Ja.
Du hast dann halt quasi gesehen... Sie hat sich, sie wurde zum Beispiel halt angekettet, die hatte halt selbst sich gebissen und all das.
Ja.
Und das hast du gesehen. Das ist etwas, was du in so einem Feed von so einem Instagram, wo jeder natürlich nur das Beste vom Besten postet, nur das Allerschönste und das, ist das natürlich auf einmal, viele verstört es, viele sagen dann, nee, weg damit. Aber genau das ist eigentlich das Gefährliche, dass Leute einfach überblenden und sagen, oh ja, nee, das will ich nicht sehen.
Ja.
Ich fand das unglaublich mutig von ihr, das gemacht. Sie ist jetzt auch in einem, ich glaube, sie ist jetzt in einem besseren Zustand.
Hm.
Die ist jetzt auch viel draußen unterwegs und hat die Hilfe bekommen.
Ja.
Es ist sicherlich noch ein weiter Weg. Ich lehne mich auch aus dem Fenster, um zu sagen, es geht ihr besser. Ich kann das jetzt nur als Außenstehender sehen. Aber als sie das gepostet hat, kam mir dann so dieses Gehabe vor, in dieser aktuellen Welt, wo du durch Social Media, durch Fernsehen und durch alles Mögliche dann eher so diese perfekte Welt siehst,
ja,
dass du dann einfach selber dich als minderwertig fühlst, wenn du dann halt kein Haus hast, wenn du nicht glücklich in deinem Job bist, wenn du nicht den Traummann hast oder Traumfrau,
ja,
oder den Urlaub schlechthin. Und ich muss das sagen, ne? Ich selber, ich bin auch ein Teil in dieser Maschinerie. Jeden Post, den ich irgendwo setze, der irgendwie ein schönes Bild beinhaltet, was für mich eigentlich nur ist, so, es ist ein schönes Bild, ist dennoch irgendwie eine Wertung so von, boah, guck dir das an. Und ich muss eigentlich auch mal Schattenseiten auch dahin präsentieren, aber das...
Also funktionieren halt die sozialen Medien im Großen und Ganzen, ne? Also man,
ja,
man sieht immer nur das... den schönen Teil.
Ja.
Und das schönste Essen und die schönsten Fotos von mir werden gepostet.
Ja.
Und wie ich am Morgen ungeschminkt aussehe.
Es ist dann total egal. Ne?
Also, das sieht keiner. Und Borderline ist ja, wird ja ganz, ganz stark auch von so Unzufriedenheitsgefühlen mit einem selbst ausgelöst. Ne?
Ja.
Also man findet sich selbst nicht attraktiv, den eigenen Körper nicht gut und so, und deswegen verstümmelt man den. Oder das ist zumindest, also es gibt da viele,
es ist eine komplexe Störung. Bei der einen Kollegin hat es einfach nur begonnen mit Knieschaden. Sie hat einfach, musste mehrmals zur OP und so weiter, und dann halt dadurch fing es dann halt an, dass man den Körper hasst.
Hm.
Ne? Weil,
ja,
wär das jetzt nicht gewesen, würde das weiter runtergehen und so weiter. Hier wurde gerade im Chat gefragt, ich würde gerne den Tim mal ungeschminkt sehen.
Das wird niemals passieren.
Und dadurch ist das dann halt auch so eine Sache, dass du das halt einfach die Spirale, du fängst einfach nur an einem Teil an deinem Körper, was vielleicht standardnormalmäßiges wäre, und du musst halt dann, weil es Komplikationen gegeben hat, musst du es dreimal dann machen, und dann fängt das dann, es kriecht ja langsam auf, es ist ja nicht etwas, was jetzt wie ein
das ist nicht einmal auf einmal da,
du merkst das nicht. Es ist halt nicht so, bam, du bist krank, also du bist, du hast jetzt Heuschnupfen, keine Ahnung,
genau so ist es nicht, es ist was. Zum Beispiel bei Prokrastination, das ist ja auch so eine krasse Spirale, ne? So, okay, du hast mega viel Arbeit vor dir. meistens Prokrastination bei mir ein ganz starker Punkt, wenn ich kein Abschlussdatum habe.
Ja.
Wenn ich kein Datum habe, okay, und bis da und da muss es fällig sein, sondern du hast Zeit. Du hast Zeit, diese Arbeit zu machen. Weil ist egal, wann du die machst. Es ist nur wichtig, dass du sie machst.
Ja.
Und okay, muss ja nicht diese Woche sein. Du hast ja genug Zeit. Kannst ja nächste Woche anfangen.
Ja.
Und nächste Woche fängst du halt auch nicht damit an. Ja. Weil du hast viel zu tun. Willst du deinen Eltern fahren, willst Freunde treffen. So, okay, cool. Und auf einmal, diese Masse an Arbeit, die du eigentlich vor dir hast, die wird nicht weniger.
Genau,
die schießt einfach. Und du merkst so, oh, eigentlich muss ich das mal machen. Und dann liegst du abends im Bett und denkst, eigentlich war ein total schöner Tag mit Freunden und so. Du hattest total viel Spaß währenddessen. Und dann liegst du abends im Bett und denkst nur, statt zu sagen, boah, das war ein richtig schöner Tag, sagst du dir, scheiße, ich habe schon wieder nichts für meine Arbeit getan. Und du wachst am nächsten Morgen auf und denkst, scheiße, heute muss ich was tun. Und denkst so, das ist noch so viel Arbeit. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Und du bleibst einfach im Bett liegen. Und so hat das bei mir angefangen. Also so krass, ich konnte nicht mal, also mir fiel es so richtig schwer, aus dem Bett aufzustehen. Ne? Und man fühlte sich wie festgetackert.
Ja.
Quasi, du hattest gar keinen Bock mehr auf Leben. Und man rutscht da so rein einfach, so ganz unbemerkt. Und auf einmal ist es da. Und das liegt wie so ein Bleigewicht auf dir. Und du weißt, kannst dir erstmal gar nicht erklären, woher kommt das jetzt gerade.
Ja.
Was hält mich da gerade gefangen?
Während du jetzt halt in der depressiven Phase warst, hattest du dann irgendwelche Gedanken, dir was zu tun?
Ich hatte das zum Glück nicht. Ich glaube, also ich habe damals während meiner Pubertät, ich glaube, da hatte ich schon eine Depression quasi auch. Ich kann das heute nicht mehr so ganz nachvollziehen, aber ich hatte auch viel mit Mobbing zu tun und so und war super unzufrieden und dann eben so viele Todesfälle in meiner Familie und so. Und da war ich, glaube ich, schon mal für mich in so einer Phase so, wo ich so Selbstmordgedanken hatte auch. Ich habe mich nie geritzt oder sowas. Keine Ahnung, weil ich, obwohl ich mit meinem Körper auch unzufrieden war, davon mal abgesehen. Aber irgendwie kam das da auf. Und da habe ich irgendwann mit abgeschlossen, weil ich moralisch irgendwie Selbstmord als keine Alternative für mich sehe. Für mich ist irgendwie ein Leben nehmen, ob das jetzt ein fremdes ist oder ein eigenes, ist was richtig Schlechtes. Und deswegen ist das für mich kein Ausweg.
Ja.
Für mich war das aber in der Depression, war das noch schlimmer dadurch, irgendwie, weil ich keinen Ausweg hatte.
Achso, dadurch, ne? ich hatte das, was Plan. Eigentlich das... Was gut ist, weil du dir sehr, weil du im Endeffekt, also sagen wir mal jetzt, was eigentlich gut ist, weil du dich nicht umbringen, oder weil ich jetzt zum Beispiel sage, es war gut, dass du diese Gedanken hattest, weil du hast dich dann quasi nicht umgebracht, hat dich dann quasi in der Depression eigentlich in eine viel tiefere Ebene noch verletzt oder wehgetan, weil du das nicht als Ausweg gesehen hast.
Ich habe gar keinen Ausweg gesehen. Vielleicht hat mir das auch im Ende den Anschluss gegeben, ne? Weil ich gesagt habe, okay, Selbstmord ist für mich keine Alternative.
Ja.
Und ich dachte, ich muss jetzt den Rest meines Lebens so leben.
Ja.
Und weil ich das so als Weg verbaut habe, ich sah aber auch überhaupt keinen Weg raus in dem Moment.
Ja.
Und dann habe ich irgendwann gedacht so, aber es muss diesen Weg rausgeben.
Mhm.
Und ich weiß nicht, was mir letztendlich den Anschluss gegeben hat. Ich kann das nicht mehr festmachen. Aber irgendwann stand ich vor dem Spiegel und konnte mir nicht mehr in die Augen gucken und habe gesagt, dieser Mensch willst du nicht weiter sein.
Chat kommt gerade auf. Ich glaube, es ist wichtig, also Anki schreibt, ich glaube, es ist wichtig, dass jeder weiß, dass es nicht schlimm ist, mal traurig zu sein. Wenn das aber zu einem Dauerzustand wird, sollte man sich Gedanken machen. Ja, es ist auch jetzt so eine Sache, das stößt vielleicht auch anders an, dass es einfach verpönt ist, wenn Männer weinen zum Beispiel oder offen Gefühle darlegen.
Ich wollte gerade sagen, so überhaupt Gefühle.
Das ist irgendwie so, wenn der Kontrollat auch im Chat, vielleicht liegt das an dem Weltbild Mann, da Emotionen etc. als Schwäche angesehen werden.
Das hat auf jeden Fall auch was damit zu tun. Also wie eben auch schon gesagt, ne, sich Hilfe zu suchen beim Psychologen ist irgendwie total verpönt, weil man so denkt, so, der ist nicht normal.
Wieso gehst du denn da hin?
Ja.
Man, so. Es gibt ja auch dieses englische Wort man the F up. Ne?
Ja.
So, Ja, warum ist es so?
So oder Leute, die zu dir kommen, wenn du dich total am Boden fühlst in der Depression und dann sagen so, hey, aber du hast doch einen Job und eine Frau und hast zwei Kinder und so, du hast total viele Freunde, mit denen du was machen kannst. Ja. Ist doch alles in Ordnung. Ja. Und du denkst so, wie soll mir das gerade helfen? Ja, ja. Du denkst nur so, ja, ich weiß, dass alles in Ordnung ist, trotzdem geht's mir scheiße. Ja, ja. So, es ist völlig in Ordnung, mal traurig zu sein. Es ist auch total wichtig, einfach Gefühle mal zu akzeptieren, weil Trauer einfach auch nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Es ist ja auch
wir neigen auch dazu, so negative Gefühle direkt von uns wegzudrücken.
Ich habe letztens auch ein Video gesehen von einem Vater, ich weiß nicht, ob es ein Engländer oder Amerikaner war, Vater, dessen Sohn sich umgebracht hat.
Ja.
Aufgrund von Depressionen. Er hat ganz normal mit dem Sohn geredet, der Sohn wollte irgendwas fragen, der Mann war fett am Arbeiten, meinte so, ja, vielleicht später, ist dann in den Urlaub geflogen und dann hat der Sohn einen Text den Eltern geschickt, wo quasi gesagt hat, er hat sich verabschiedet. Und die beiden sind total panisch, haben dann Freunde angerufen, rein, er hat sich umgebracht und hat eine Auf Wiedersehen-Nachricht und so weiter gesetzt. Der Vater hat sich dann halt gefragt gehabt, so scheiße, was hätte ich denn anders machen sollen? Nach außen hin hat er den ultra erfolgreichen Menschen dargestellt. Ne? Er hatte alles Mögliche, war super. Aber er selber wusste, er hatte 4 Bankrotts. Ne? Der hatte das Problem. Ja. Er war arbeitslos, der war einen Monat auf der Straße. Das hat er aber nach außen nicht rausgetragen. So, und das hat dann seinem Kind gegenüber gespiegelt. So, oh Gott, die Probleme, die ich jetzt hier habe, die kennt er nicht. Ne? Er ist viel zu erfolgreich, um das zu haben. Mhm. Und hat dann das als letzten Ausweg gesehen.
Krass. Krass.
OG sagt, es ist männlicher zu weinen, als immer stark zu tun. Das ist unglaublich.
Es ist eben so. Einfach zu seinen Gefühlen zu stehen. Auch nochmal, ich könnte da jetzt ein Gedankenexperiment so machen, zu Gefühlen und sich da reinlehnen. Weil es ist irgendwie auch nochmal so, wenn man einfach starke Gefühle von sich wegdrückt, dann kommen die nochmal stärker wieder beim nächsten Mal. Also mit diesem Fass, das so kurz vorm Überlaufen ist. Ja. Ne? Und ich kann Zeug da reindrücken in die Mülltonne, aber irgendwann ist sie halt randvoll und dann kann ich so viel drücken, wie ich will, da passt nichts mehr. Und mit Gefühlen ist es halt irgendwie ähnlich. Man muss auch mal sagen, okay, ich nehme das mal an und bin halt jetzt traurig und lass das auch vielleicht mal raus. Und vielleicht.
Das ist halt ein kleines Ventil im Endeffekt. Ja. Ne? Das ist ja, wenn du die ganze Zeit halt in dich so reinfrisst und das ganze Zeit rein, dann wird es halt einfach schlimmer. Das ist wie mit Wut. Ne? Eigentlich mit jedem. Also ich weiß nicht, ob mit Glück oder glücklich sein, das glaube ich eher nicht. Da strahlt man einfach die ganze Zeit. Aber wenn du halt wütend, die ganzen Wut in dich rein, dann kriegst du dann auf einmal eine Gastritis, ne?
Ja.
Und einen hohen Blutdruck, was weiß nicht was. So, und wenn du die ganze Zeit dann die Trauer, die du eigentlich hast, die ganze Zeit, nein, hier, ne, hinten rein, gut, pack das schön da weg. Irgendwann wird rausgeholt. Das ist wie ein Umzugswagen.
Ja.
Du lagerst es eigentlich nur kurz mal weg.
Ja, das Problem mit Glück ist tatsächlich, dass man sich eher da an das Gefühl gewöhnt. Und dann irgendwie das, was uns eigentlich glücklich macht, macht uns dann nicht mehr glücklich.
Ja.
Das ist auch scheiße.
Das ist halt ein bisschen, ein bisschen seltsam.
Gefühle sind komisch.
Ja.
Aber es ist schön, einfach mal sagen zu können, okay, ich bin jetzt traurig, ich weine jetzt vielleicht mal.
So, Sturmflut schreit, hat er auch eine schwierige Kindheit gehabt. Meine Eltern gingen es vor Gericht, sagt nur Gewalt, Kinderarbeit und Depressionen. Habe ich nicht zugelassen, sondern immer daran geglaubt, irgendwann kommt der Tag, an dem sich alles ändert und das wirklich so passiert. Das ist natürlich, wenn du dann aktiv quasi einfach dann, du schmiedest es ja quasi selber.
Ja.
Du sagst ja, dass, nee, das passiert halt nicht mit mir.
Ja.
Aber da hast du dann halt schon Werkzeug, wo du einfach sagst, das wird einfach später besser. Aber wenn du halt keinen Ausweg siehst, ist halt in so einer, auch halt, wenn du in einer Blase lebst, wo du halt nur das kennst oder sagst, es gibt nur das, mauze dich halt auch einfach zu. Ne?
Ja. Ja, das ist. Ich mein, so. Es gibt einfach so viele krasse Sachen, die passieren, ne? Also, die einen auch dauerhaft was zufügen können. Ne? Auch wo du sagst, Leute, die in ihrer Kindheit missbraucht wurden oder sowas, ne? Wo du denkst, so, was das für einen unfassbaren Impact haben muss auf deren Seelenheil, sage ich mal, auf deren psychologisches Dasein. So, ich bin in eine depressive Phase gerutscht, nur weil ich nicht klargekommen bin, eine Arbeit zu schreiben.
Naja.
Ne? Das klingt, wenn ich das jetzt so ausspreche, klingt das total affig. Mhm. Es gibt Leute, die viel mehr auch aushalten können. Irgendwie die unfassbar... Ich muss jetzt sagen, dass ich jetzt, wo ich diese Depression hinter mir habe und das alles so über mich habe ergehen lassen, ich fühle mich jetzt unfassbar viel stärker, als ich das vorher gewesen bin. Weil ich jetzt einfach mit diesem Thema konfrontiert worden bin und damit klarkomme.
Ja.
Und es ist super interessant, kurzer Blick so auf das Beamtentum.
Ja.
Wir haben da nämlich eben kurz drüber geredet. So, wenn man eine psychische Vorerkrankung hat, dann muss das erst verjähren, bevor man verbeamtet werden kann. Ich glaube.
Ernsthaft?
Ja, ich glaube, es sind fünf Jahre. Weil du, weil die sagen, ja, mit psychischer Vorerkrankung bist du anfälliger für Depressionen und sowas im Lehrerberuf jetzt, ne? Das muss erst verjährt sein, bevor du ins Beamtentum kannst.
Moment, das heißt, wenn man verbeamtet ist, darf man nicht depressiv sein?
Doch, klar. Wenn du dann verbeamtet bist, klar, darfst du. Aber es ist ja so, dass Leute mit einer psychischen Vorerkrankung, also ich jetzt zum Beispiel, wo ich eine psychische Vorerkrankung habe und das in meiner Krankenakte steht, weil ich mir Hilfe gesucht habe, ich würde jetzt viel besser damit klarkommen, wenn jetzt nochmal eine Depression auf mich zukommt, als jemand, der das noch nie erfahren hat.
Hm.
Und das ist doch irgendwie merkwürdig, oder?
Also Darkweb schreibt hier noch, erinnert sich an die Szene von Watchmen quasi, dass ja quasi der Mann geht zum Arzt, sagt, er ist deprimiert, das Leben kommt ihm rau vor und herzlos, er fühlt sich allein in der Welt und der Arzt sagt, Behandlung ist einfach, der große Clown Plagiaki ist in der Stadt, gehen Sie hin, das wird sich auf Sie aufweitern. Der Mann bricht in Tränen aus, aber Doktor, ich bin der Clown. Also er ist es.
Oh.
Klar, der glücklichste Mensch, der ist dann halt so. Sturmflut fragt, was arbeitest du? Also,
Ich bin momentan im Referendariat und mache Lehramt Biologie und Philosophie. Ich habe aber mit Nushi damals Biologielaborant gelernt, bevor ich Richtung Lehramt gegangen bin.
Ja.
Ja.
Im Endeffekt siehst du ja auch bei Kindern dann quasi oder bei deinen Schülern.
Ich glaube, es ist krass, also dass das bei Schülern jetzt immer mehr, ich weiß nicht, ob jetzt erst der Blick dafür entsteht, dass das bei Schülern so auftritt und wir uns früher einfach gesagt haben, ja, pff, ne, ist halt so Pubertät. Aber wie viele Schüler doch so depressive Phasen haben. Und ich glaube, das kommt ganz krass auch von diesem Leistungsdruck, den die sich selber machen.
Ja.
Und dann diese, ja, ich bin nicht gut genug, Notensystem, hey.
Ja.
Ich rente jetzt nicht über.
Yes.
Nein, nein.
Anki sagt, Biologen High Five. Ja, so.
Ja, also, ist halt.
Du, so sagen wir jetzt so, du weißt halt einfach, ne, wenn du froh, jetzt so von der biologischen Aspekt her, es ist einfach, wenn du glücklich bist, Serotoninausschüttung ohne Ende. Ne? Weil das, wenn einfach gar nichts mehr da ist. Es ist ja eine Droge.
Ja, ja.
Im Endeffekt. Und wenn du einfach dich immer weiter dann runter, das ist halt natürlich aus biologischem Standpunkt auch interessant zu sagen. Was ist eine Depression? Es ist ja kein Stoff, es ist kein Botenstoff.
Bei einer Depression, bei der Depression werden die Serotonin-Empfänger sozusagen, die werden sozusagen weniger anfällig für Serotonin. Also die lassen Serotonin nicht mehr ran. Ich weiß nicht, was da genau zugeht, aber ich meine, so wäre es, wo wir jetzt über Wissen und so geredet haben in der letzten Folge.
Ja.
Ne, aber ich meine diese tatsächlich auf einer neurobiologischen Ebene, die Serotonin-Empfänger sozusagen, die Transmitter annehmen und das Signal dann weitergeben, die sind eben nicht mehr so empfänglich für Serotonin.
Deswegen schreibt auch hier ein künstlich zu sich nehmen, in Form von anderen Drogen, Antidepressiva.
Ja.
Ich habe einen Arbeitskollegen von mir, ein etwas älterer Herr, der nimmt Antidepressiva.
Ja.
Und irgendwann war er nicht da. Er kam einfach nicht. Und auf Nachfrage hin, ich habe einen relativ guten Kontakt mit ihm, ihn angefragt, er hat nicht geschrieben. Und das hat mich sehr, sehr gewundert. Bis ich halt nicht seinen Vorgesetzten, sondern seinen Kollegen, ranggleich, gefragt habe, was ist denn mit ihm los? Dann war er so, ja, dem geht's nicht gut. Und dann habe ich über, keine Ahnung, 3 Wochen, habe ich dann Informationen gesammelt und herausgefunden, dass seine Antidepressiva oder irgendwie sowas, dass da... Entweder hat er eins abgesetzt, weil er gemeint hat, es geht ihm gut, oder die Zusammensetzung hat sich in einem kleinen Müh verändert. Und das hat seinen gesamten Haushalt über Bord geschmissen. Ja. Und er war, ich weiß nicht, wie alt er ist, ich glaube, der ist so ein paar 80, ne?
Ja.
Und so gebaut wie ich. Und das, danach habe ich ihn gesehen, der war einfach dünn. Der war bis zum geht nicht mehr. Dem ging es absolut nicht gut. Scheiße. Und dann hat er sich wieder gefangen. Und dann war er wieder ganz der Alte. Er ist ein Mensch, der einfach von alles eine Ahnung hat. Einfach super freundlich. Super. Ja. Willst du aber garantiert nicht zum Nachbarn haben, der unglaublich härteste Kerl, der Scheiße hoch 10 gebaut hat. Also, der, wenn du ihn nicht, wenn er dich nicht mag, dann mag er, dann willst du wirklich nicht wissen. aber das ist... Da, ja. Da merkt man dann halt auf einmal so, okay.
Und das macht viel aus. Ja. Wie stehst du so zu Antidepressiva?
Oh, schwierig.
Ja.
Es ist auf Langzeit gesehen, finde ich, keine Lösung. Weil das Problem ja immer noch besteht.
Ja.
Dennoch ist es sehr wichtig.
Ja.
Meiner Meinung nach. Ich find nicht, wenn du jetzt mit 18 herausfindest, okay, da ist irgendwas, kann ein Arzt dir einfach so Antidepressiva verschreiben und es geht dir besser, aber meiner Meinung nach ist, du nimmst das und findest gleichzeitig vielleicht raus, wie du das runtersetzen kannst. Ja. Ich habe aber, ehrlich gesagt, absolut keine Ahnung, wie das vonstatten geht.
Ja. Du meinst, dass man Antidepressiva verschrieben bekommt?
Oder? Genau, wie das aussieht.
Das ist, ja. Also ich stehe, glaube ich, ähnlich zu Antidepressiva. Ich musste keine nehmen, auch. Ne? Also man macht am Anfang, als ich das angefangen habe, meine Therapie, habe ich so ein paar Fragebögen ausfüllen müssen, um erstmal zu diagnostizieren, was ist das überhaupt? Ne? Habe Gespräche geführt und dann wurde nachher gesagt, so, also hat mir meine Therapeutin dann nachher gesagt, ich glaube, also aus meiner Sicht müssen sie keine Antidepressiva nehmen. Ja. Eben auch, weil ich gar keine suizidalen Gedanken hatte und so. Ich glaube gerade, wenn man suizidale Gedanken hat, dass Antidepressiva irgendwie schon anzuraten sind, einfach um aus diesem Kreis auszubrechen, ne? Um sich wirklich nicht selbst zu verletzen und ne? Sowas. Ich glaube, da sind Antidepressiva auch nötig. Mhm. Ne? Und, aber wie du schon sagst, das ist natürlich nicht, das kann nicht der letzte Schritt sein.
Man muss genau, daran genau.
arbeiten. Das Therapie,
ist,
ne?
Es ist genauso blöd, das klingt wie bei mir. Ich nehme Blutdrucktabletten. Ich muss aber auch ein bisschen mehr Sport machen. So.
Ja, genau.
Weil ich, ne? ich kann halt nicht die ganze Zeit drauf.
Und das
die Dosis wird halt irgendwann immer mehr.
Ja, das ist nicht die Rettung. Genau. So, das ist aber ganz interessant, so aus der Psychologie-Geschichte her gesehen, weil früher war es ja die Psychoanalyse, der Freud und so. Und dann kam diese, wie nennt man das, wenn man den vorderen Hirnlappen abtrennt durch die Nase?
Lobotomie,
genau. Dann war ja das die Lösung.
Und also die Lobotomie, nur für die es nicht jetzt im Podcast nicht wissen oder im Chat nicht wissen,
das ist genau, quasi, also im Grunde wird durch das Auge wird
nicht durch das Auge, sondern durch den
Tränenkanal.
Durch den Tränenkanal.
Wird ein Stab eingeführt und hier quasi vor den vorderen Hirnlappen, ne, wird das geführt und dann wird die Verbindung sozusagen zum Rest des Gehirns abgetrennt. So, und das führt im Grunde dazu, dass Depressionen verschwinden. Das führt aber auch zu einer verminderten Moralwahrnehmung und was weiß ich nicht. Ne?
Das wird halt eher so wie eine Hülle quasi.
Man muss sich das, die wurden auf einen Tisch gelegt, dann wurde der Gehirnlappen abgetrennt und dann haben die erstmal eine Dreiviertelstunde wurden die da liegen lassen, die haben nur gezuckt. So, ne? Weil es ja Gehirnschaden, ne? Das schwillt dann an, du bist mehrere Wochen total. So, auf jeden Fall, das war die Lösung. Lustigerweise, Freud, Psychoanalyse, sagte, ja, aber das bekämpft ja nur die Symptome.
Ja. Nicht das Problem
genau, selbst. Genau, nicht das Problem selbst. So. Einige Jahre später kommen Antidepressiva auf den Markt und die Lobotomie wird langsam von den Antidepressiva abgetroffen. Und die Erfinder der Lobotomie sagen, ja, aber diese Antidepressiva, das bekämpft ja nur die Symptome, nicht das Problem selbst. Ja, gut. Also super interessant, ne? Wie sich das so, wie sich das so geschichtlich entwickelt. Und jetzt sind wir wieder irgendwie bei einer Therapievariante, die das die nur noch mit Antidepressiva unterstützt, um eben das Schlimmste zu verhindern.
Genau, ja, aber im Endeffekt ist das ja das, worauf du im Endeffekt ja wirklich hinaus willst. Das ist ja mittels Therapie beziehungsweise mittels nicht Feststellung, sondern Darlegung, was ist das Problem? Das musst du ja mit allem machen.
Ja, genau, so ist es.
Du kannst es halt nicht anders machen.
Und ich glaube, das ist, wie du schon sagst, ne, und deswegen Antidepressiva, die behandeln Symptome, ne?
Ja.
Aber
ist halt,
die Krankheit ist immer noch da.
So, wenn du Schimmel in der Wohnung hast und die ganze Zeit hustest, kannst du Hustentropfen so viel nehmen, wie du willst.
Ja,
halt nicht entfernst.
Das ist ein guter Vergleich.
Kannst du dann halt, ne?
Ja.
Das ist halt sehr schwierig.
Ja.
Aber
der Hustenreiz ist besser.
Super. Ne? Nach einem halben Jahr kommst du wieder mit Hustenreiz.
Ja, genau.
Wie machst du das denn sonst fest? Ne? Aber ist halt, Schimmel ist einfach, ne? Schimmel siehst du, Schimmel weißt du sofort, was es ist. Das ist jahrelang bekannt, aber es ist auch jetzt mit...
Wobei Schimmel ist eigentlich ein schönes Bild, weil das auch jahrelang so unter der Oberfläche ist, bis das dann wirklich in den sichtbaren Bereich tritt, ne, und sich ausbreitet und einen dann wirklich stört aktiv.
Aber auch diese gesamte Kultur jetzt mit, Kultur sage ich jetzt quasi, ne, diese Art, Depressionen anzugehen, ist zwar einerseits damals zwar sehr radikal, das waren aber dann halt nur die radikalen Fälle, wo das behandelt worden ist. Das wurde ja damals einfach weggeschossen. So gibt es nicht.
Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel jetzt hast du eine Work-Life-Balance. Sowas gibt es einfach.
Ja.
Jetzt mit, glaube ich, letzte Woche auf der Party gewesen, mit einer Mutter darüber geredet. Eine Mutter, ihr Sohn ist genauso alt wie ich.
Hm.
Und dann auch gesagt, so ja, ich will halt, wenn ich einen neuen Beruf habe, mehr Zeit, ich möchte einfach die Zeit nutzen. Dann meinte sie, sowas gab es damals nicht. Ne? Damals wurde einfach nur aufs Geld geguckt. Ne? Da gab es, und ihr Mann sagte einfach nur so, ja, dieses Work-Life-Balance, ne? was natürlich wichtig ist. Ne?
Ja.
Das gab es einfach damals nicht. Da hat niemand sich den Dreck drum geschert.
Nee, man hat gearbeitet.
Wird auch gesagt, Burnout, ne?
Burnout, das wusste ich vorher auch nicht, dass es einfach noch, also zuerst kommt Depression und dann kommt Burnout.
Das ist halt einfach,
also,
das ist einfach, irgendwann ist halt das Maß voll.
Ja.
Das ist natürlich, hörst du natürlich, ja, er hat Burnout, das ist dann dieses, oder Midlife-Crisis, wenn ich denke, der Mann hat zu, oder die Frau hat hier jetzt zu viel, natürlich.
Aber weil das Symptom Burnout, wie das in der, eben nicht Fachliteratur, sondern so in der Allgemeinheit dieses Wort Verbreitung gefunden hat, natürlich total weich gewaschen ist. Obwohl Burnout echt krass ist. Ne? Du kannst da nichts mehr, du bist am Boden. Ne? Du kannst dich nicht mehr bewegen, weil du völlig wirklich ausgebrannt bist. Du hast keine Energie mehr, weil alles durch deine Depression sozusagen
raus ist. Du hast einfach quasi alles ausgegeben an Energie, was du hast.
Ja.
Und steht da auch hier, hat man sich drüber lustig gemacht, der will nur nicht arbeiten.
Ja.
So, ob das dann natürlich ein Zugpferd war, der die ganze Zeit den Laden rumgerissen hat, da wird dann natürlich keiner drum kränen. Das ist natürlich der Neidfaktor, der in jeglicher Art dann so, wieso, ja, dann mache ich auch Burnout.
Und
so,
auch,
das ist und nicht, was du machen willst.
Ja, und eben auch dieses Unverständnis. Ne? Ja. Wenn Leute eben nicht in dieser Situation waren und das mal so wahrgenommen haben, wie sich eine depressive Phase anfühlt, die können das nicht nachvollziehen, wie viel Energie einem die kleinsten Dinge rauben.
Es ist wirklich dieses, man meint dann, man wüsste, was zu tun ist. So, boah, wenn es dir schlecht geht, weißt du was, richtig gut, geh dahin.
Genau, mach mal Sport.
Das hilft auf jeden Fall.
Das sind die schönen Tipps.
Lach einfach mal. Das war auch so, wie du hast den Fuß umgeknickt. Das ist jetzt nur ein Beispiel beim Fuß umknicken. Ja? Ja. Ich hab meinen Fuß umgeknickt. Wurde mir gesagt, weißt du was, ne? Als ich das, wenn ich das haben würde, ich würde einfach joggen gehen. Das bringt mir was. Ne? Ich bin keine Pussy. Ein Jahr später ist genau das passiert bei der Person. Heulend Darm brechen und so, oh mein Gott, mein Bauch, oh, das ist so schmerzhaft. Ich habe mir die Blöße einfach nicht gegeben, dass ich sage, siehste, weil das ist natürlich nicht so, wie du
mal joggen gehst. Ja, genau, aber das ist einfach so, ne? Sie können es nicht wahrnehmen, wenn sie es noch nie erlebt haben.
Ja.
Und
Es ist
deswegen ist es auch, glaube ich, für Menschen, die in sowas reinrutschen, total hilfreich, auch mit Gleichgesinnten zu reden. Hm. Ich glaube, so kommen auch diese, ich war nie in so einer Selbsthilfegruppe, aber ich glaube, so kommen diese ganzen Selbsthilfegruppen auch zustande. Ne? Hm. Weil man einfach auf Augenhöhe kommuniziert mit Leuten, die ähnliche Erfahrungen machen.
Ja.
Und das hilft, weil man sich verstanden fühlt.
Nein. Das ist eine schwierige Sache.
Ja.
Vor allen Dingen, ich weiß, es ist, selbst das ist leicht gesagt, wenn ich sage, wenn jemand sagt, mir geht's schlecht und so weiter. Ja, ich kann ihm aber nicht helfen. Das ist dann mein Problem.
Ja.
Ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt. Also,
ja.
Ich weiß, wie niedergeschlagen ist. Aber effektiv, das hast du jetzt zum Beispiel gemacht bei mir. Du hast gesagt, wenn du reden willst, red einfach mit mir.
Ja.
Und das haben einige auch gesagt. Ich weiß nicht, ob ich es angenommen hätte.
Mhm.
Und ich weiß auch die Intention dahinter, wo du gesagt hast, hier, wir können reden. Es ist die einzige Möglichkeit, die da ist. Aber ich glaube, man kann auch nicht mehr das sagen.
Nee, das glaube ich auch. Also, ich, wie gesagt, das war ja auch, was ich gesagt habe, ne? Ich glaube, das ist so das Wichtigste. Irgendwie, ich habe gesagt, so, ne, ich habe da Verständnis für, weil ich das auch schon erlebt habe. Ich glaube, das ist total hilfreich, wenn man das jemandem sagt. Ich habe da Verständnis für, weil der dann weniger Angst hat, so abgestempelt zu werden, ne, in diese Schiene reinzurutschen. Man nimmt so ein bisschen diesen sozialen Druck. Und auch gleichzeitig, ich höre dir zu, wenn du das willst.
Ich glaube, eher die Tatsache war,
weil man kann keinen.
Ich kannte keinen, der das wirklich auch von sich selber aus gesagt hat.
Ja.
Dass, okay, ich kenne das. Und ich glaube, damit hast du mir mehr geholfen. Weil das war wirklich denn dieses, wow, Tim hat das auch gehabt.
Genau, es wird auf einmal zu was Normalerem.
Ja.
So, ne? Man fühlt sich nicht so allein damit. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, womit man Leuten helfen kann.
Was steht hier? Timon, man hat sich drüber... stand auch selber kurz davor, weil das keiner zugibt, mal. Es ist ja eine Schwäche. Ja, es ist... Das ist halt das Problem.
Aber genau das ist das Problem. Es wird so als Schwäche gedeutet, aber ich glaube, das ist es nicht.
Wie kann man sowas zum Beispiel dann... Was meinst du? Wird das jetzt, so wie wir das jetzt besprechen, klar sagen viele... ist gut, dass wir darüber reden, jetzt im Bezug jetzt auf Twitch zum Beispiel, der Rackful, der Streamer, der sich umgebracht hat durch Depressionen, dann jetzt auch in letzter Zeit einige viele Leute, die sich dann das Leben genommen haben. Meinst du, es wird jetzt sozial eher aufgearbeitet oder ist es wie immer so ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, wo so, okay, wir ziehen das Licht da drauf für 2 Tage und dann ist alles wieder vergessen.
Ich glaube, das ist sowieso ein momentanes Problem unserer Gesellschaft, dass Nachrichten immer nur so kurzlebig sind, dass eine wirkliche Auseinandersetzung sehr selten stattfindet. Ich glaube, gerade durch jetzt diese Corona-Krise und viele sind mit sich alleine, Einsamkeit spielt eine ganz große Rolle, glaube ich auch. Ne? Leute, die jetzt nicht in Partnerschaften sind, aber ich glaube auch viele Partnerschaften sind durch Corona sehr stark belastet worden und so.
Mm.
Und man hat irgendwie sehr stark die Chance gehabt, zur Ruhe zu kommen, sage ich mal, in einem gewissen Maß und sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und
meinst du nicht, dass Corona sogar eher Depressionen verstärkt hat?
Genau, das
aber,
ist gerade das negativ. Meine ich. Genau, eher das. Also, dass man. Also ich habe so erfahren, wenn auf einmal die Ruhe da ist, wenn der Stress weg ist. Weil sonst kann ich mich gut auf andere Sachen konzentrieren. Ne? Ich kann meine Aufmerksamkeit einfach nach außen richten. Aber wenn ich dann Ruhe habe, dann fällt mein Blick irgendwie nach innen und ich sehe ganz irgendwie so ganz, oh, ich fühle mich ja gar nicht wohl. Und ich glaube, dass tatsächlich, also keine Statistiken, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt während der Corona-Zeit mehr Depressionen einfach rausgekommen sind. Weil Leute gemerkt haben, nicht, dass die unbedingt entstanden sind, aber einfach, weil Leute gemerkt haben, zur Ruhe gekommen sind und gemerkt haben, irgendwas stimmt gerade nicht mit mir.
Da bin ich jetzt ein bisschen kritisch gegenüber, weil das fördert ja klar, durch die Ruhe fördert das natürlich ein gesundes Selbstmaß an, dass du siehst, was das Problem ist, aber wenn du jemand bist, der zum Beispiel, der eh schon in der Ecke sitzt.
Ja.
So, und während noch vielleicht soziale Kontakte wie deine Freunde sagen, komm, lass mal auf eine Party gehen. Komm, ja, lass mal das machen. Ne? Wenn du das noch hast, aber wenn du dann alleine jetzt in der Hinsicht, dann zu Hause sitzt und einfach nichts machst, dann verstärkst du doch eigentlich das noch mehr.
Ja klar, es kommen natürlich auch noch so Faktoren hinzu, die sowas verstärken können. Ne? Also das Soziale fällt weg, du hast zum Beispiel Leute, die ihre Arbeit verlieren, ne? dann da irgendwie noch zusätzliche Stressoren haben. Das verstärkt das natürlich auch, da würde ich auch zustimmen. Ja. Also ich kann mir einfach vorstellen, dadurch, dass jetzt eben diese Krise gekommen ist, ne? Es war viel Distanz einfach da und viele Probleme sind einfach noch aufgetaucht, dass dadurch mehr Depressionen entstanden sind. Mhm. Also, wer weiß. Aber dass einfach mehr da ist.
Anki schreibt gerade, es ist gut, darüber zu sprechen, weil es ein Teil unseres Lebens ist.
Ja.
Jeder von uns kennt doch mindestens eine Person mit Depression oder Burnout. Daher auch ein großer Faktor für Menschen, die nicht daran leiden, aber damit konfrontiert werden.
Oh ja, das ist nochmal ein guter Faktor, also ein guter Punkt. Ich war ja damals in einer Beziehung und bin eben mit jemandem zusammengekommen und diese Person hat schon unter Depressionen gelitten, ne? So, oder hat das entwickelt. Und ist natürlich auch schwer, dann als Außenstehender damit klarzukommen, weil ich hatte das ja zu der Zeit noch gar nicht. Hatte noch überhaupt keine Ahnung. Und du kannst dich ja einfach dann nicht in die andere Person hereinversetzen. Und es ist super schwierig, damit umzugehen.
Ja.
Und da gibt es tatsächlich auch Bücher zu. Ne? Mhm. Wie reagiert man als Außenstehender auf jemanden, der Depressionen hat? Und
würdest du deinen Eltern das sagen?
Dass ich Depressionen habe?
Hattest? Meinst du, dass das eher deine Eltern... Warte, sagen wir es mal so. Weil ich denke mir dann, wenn ich sage, es gibt mehrere Auswege. Viele sagen, dass nach so alter Schule wird dann sagen, so, das ist nur ein Kopfding, du musst gar anders dran denken. Andere werden vielleicht sagen, warum hast du es mir nicht früher gesagt? Mhm. Und sich dann schlecht fühlen. So, oh mein Gott, mein Kind, geht es schlecht? Oder lässt du sie einfach im Dunkeln, so, was der Müller nicht weiß, das macht ihn nicht heiß?
Also, ich war ja tatsächlich in dieser Situation. Und wie ich ja auch schon gesagt habe, ich habe gar nicht wirklich mit Freunden darüber geredet. Erstmal so. Ich habe aber viel mit Freunden geredet, die ich zu der Zeit gefunden habe. Ich bin ja zu der Zeit auch so in die Impro-Theater-Szene rein.
Mhm. Ja, das muss ich auch ehrlich gesehen. Also, Tim hat mir dann oder unserem Freundeskreis dann erzählt, dass er halt Impro gefunden hat. Mhm. Und für uns war es halt im Endeffekt was ganz Neues. Wir kannten es nicht.
Ja.
Und wir waren halt überrascht, wie du da aufgegangen bist. Auch vielleicht ein bisschen eifersüchtig, weil du dann mehr Zeit für die dann quasi hattest als für uns. Aber wir haben es jetzt halt einfach so angesehen. Aber dass sie dir viel gegeben haben, das wussten wir. Dass sie dir so viel gegeben haben, merke ich jetzt erst.
Ja, genau. Und das war halt krass, weil da viele auch damit zu tun hatten und ich mich da auf jeden Fall sehr aufgehoben fühlte.
Ja.
Zum Gleichen war das auch noch irgendwie so ein Ventil, ne, im Pro-Theater spielen. So, bei meinen Eltern war es so, denen habe ich mich am Anfang gar nicht anvertraut, auch wie meinen Freunden, die ich schon hatte, ne? Weil ich nicht wusste, wie die reagieren. So,
genau,
oder ich hatte Angst, so mich denen zuzumuten. Und bei neuen Menschen war das irgendwie so, ja, okay, ich mute mich denen jetzt mal zu und guck, wie die reagieren. Wenn die jetzt scheiße reagieren, dann ist es halt so. Ne? Bei meinen Freunden hatte ich eher noch Verlustängste, die da dran kleben. Ne? Was ist, wenn...
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist total merkwürdig.
Ja, nee,
aber
es ist verständlich.
In der Depression irgendwie so.
Man will sich ja nicht aufzwingen.
Jemanden. Ja, genau. Gerade weil du eben diesen Selbstwert nicht fühlst.
Ja.
So, und bei meinen Eltern war das tatsächlich, ne, wie reagieren die jetzt da drauf?
Ja.
Und ich habe tatsächlich meiner Mutter erst erzählt, wo ich die Therapie angefangen habe. Ich glaube, da war ich schon einen Monat in Therapie oder so und dann habe ich das meiner Mutter gesagt, so und so, ich habe mich jetzt so gefühlt, ich habe mir aber jetzt aber schon professionelle Hilfe gesucht.
Ja.
Und habe das meiner Mutter erst dann erzählt und die war total verständnisvoll und meinem Vater habe ich das zum Beispiel gar nicht gesagt. Der hat das über meine Mutter dann irgendwann erfahren, weil ich Aber obwohl ich meinen Vater total gern habe, das ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne, aber so im Nachhinein vielleicht war das auch so dieser,
Er ist ein Mann.
er ist ein Mann und ich habe das
Ja,
Gefühl, ich muss mich stark, muss stark sein.
ich muss auch sagen, dass das genauso auch war bei mir, dass ich meinen Eltern nichts gesagt habe, ne? Weil vorher war es halt, ich glaube, ich habe viel abgeleitet aus der Tatsache, dass sie gesagt haben, wenn ich jetzt zum Beispiel krank bin oder mich einfach schlapp fühlte, hat mein Vater zum Beispiel gesagt, du musst fitter sein, denk nicht in deinem Kopf, dass du schlapp bist, sondern so und so weiter. Und ich glaube, ich habe das dann weiter assoziiert und gesagt, oh Gott, wenn ich jetzt sage, mir geht es schlecht, wird er sagen, das ist nur ein Kopfding, obwohl das zwei komplett unterschiedlich, ob ich schlapp bin oder faul, ne, so da liege und sage, irgendwie prokrastiniere, dann sagen sie eher so, nein, komm, geh doch mal eine Runde spazieren, damit du an die frische Luft kommst und so. Das war
Ja,
deren
genau.
Sache.
Frische Luft spazieren. Ja, das wird
So,
immer so.
und es ist halt einfach, wenn du die ganze Zeit in einer muffligen Wohnung sitzt, dann sagt man einfach, geh doch bitte einfach nur an die frische Luft. Wenn du auch von der frischen Luft dann auf einmal in deine Bude reinkommst, dann merkst du, puh, okay, wie kann ich das hier ausgehalten haben? Und ich hatte dann dieses Problem generell und habe, als ich dann mit mir so halbwegs im Klaren war, habe ich dann mal mit meiner Mutter drüber geredet. Und meine Mutter hat gesagt, setz dich hin hier und du musst wissen. Und sie sagte so, du bist viel mehr wert. Es lohnt sich nicht, dass du dich kaputt machst für was. Und ich hatte halt mir immer im Hinterkopf, weil meine Mutter und mein Vater halt jetzt relativ alt sind, dass ich dann halt auch Geld mitverdiene. Und sie meinte nur, zieh dir diesen Schuh nicht an. Mach das nicht. Wir haben es schon. Wir haben es schon 60 Jahre hingekriegt. Wir können es noch weitere 2 Jahre. Ne? Habt doch keine Sorge. Es wäre für uns nichts Traurigeres, als wenn das so ist. Und dann hat sie mir im Endeffekt sie hat genau das Gespräch mit mir geführt, was ich hätte viel früher hätte
Ja, suchen
brauchen
müssen,
können.
weil dich das sehr entlastet hat. Und
Genau.
das
Und
war einer
ich habe
dieser
es meinem
Steine.
Vater nie erzählt. Und meine Mutter hat es wohl, keine Ahnung, am Abend ihr direkt ihm erzählt. Und mein Vater ist nicht jemand, der direkt ankommt und sagt, oh mein Gott, Sohn und so weiter, sondern er kam einfach, ich war einfach nur in der Küche und dann kam er nur an und meinte, nur dass du es weißt, mach dir nicht so viel Sorgen. Das kriegen wir schon hin. Egal, wir werden das als Familie, kriegen wir das schon hin. Und das hat mich einfach in dem Augenblick, weil ich es für mich abgeschlossen hatte, war es dann so ein Okay. Hätten die das gesagt, wenn ich total kaputt gewesen wäre, wenn ich in dieser Fall, ich wäre total zusammengebrochen. Ich kann dir jetzt sagen, ich wäre dort am Boden zusammengebrochen und hätte einfach nur geheult. Und dann merkt man dann doch, oh mein Gott, die wissen, das sind deine Eltern, sie wissen es schon. Aber man dichtet ihnen dann doch irgendwie so dieses Gehabe an. Natürlich, es gibt das eben, das ist jetzt nur in der Hinsicht mein Beispiel, dass man sich dann dort falsch gefühlt hat. Man denkt einfach, okay, ich weiß, wie sie reagieren.
Ja, genau, das stimmt in dem Moment tatsächlich
Gibt
nicht
es ja
mehr.
auch viele YouTube-Videos, wo du siehst, wo Kinder dann quasi sagen, Mama, Papa, ich bin homosexuell und Angst haben bis zum geht nicht mehr und der Vater dann sagt, ja und? So,
Okay.
was ist jetzt das Problem? Ne? Es gibt auch so ein wunderschönes Video, wo zwei Brüder, die jeweils homosexuell sind, die beiden wussten es und sie haben per Telefon einen Vater gesagt, so Papa, wir beide sind homosexuell und er so, ja, was ist denn los? Ich verstehe euer Problem jetzt nicht.
Okay.
So,
Wow.
macht das was anderes? Ja, hast du nicht Sorge, du wolltest doch unbedingt Jungs haben? So, hab ich doch. Ne? Man malt sich ja auch meistens das schlimmstmögliche Verlauf aus so einem Gespräch aus, sagt man.
Ja, genau, das ist
Okay.
halt noch mal krasser irgendwie, wenn man Depressionen hat, ne? Dann es gibt ja auch irgendwie verschiedene Arten, der Depression, wie die gerichtet ist. Ne? Ich habe viel zum Beispiel nach hinten weg gegrübelt und habe halt viel über meine Vergangenheit nachgedacht. Was hätte ich anders machen können? Was hätte besser laufen können? Warum ist das so gelaufen, wie es gelaufen ist? Nein. Es gibt auch diese Sorgen machen, ne? Nach vorne gerichtete Sorgen. Was passiert, wenn? Ne?
Ja.
Es könnte das passieren und das passieren, oh Gott, und ne, man
weiß nicht, wie wirklich schlimmsten Verlauf aus. Und wird das dann sagen und ich werde dann, ey, der hat keine Ahnung und sowas. Das, ja. Das kenne ich vom Worst-Case-Szenario, dass man...
Ja. Ja. Und bei der Depression ist das irgendwie noch krasser, weil man eben diesen Selbstwert nicht hat, ne, und man denkt so...
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass Eltern das riechen.
Ja.
So die kleinsten Sachen, klar. Auch so Sachen.
Ah, die wissen natürlich auch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Die haben da auch keine.
Im Endeffekt, ne? Ist es ja. Das ist dann halt, vielleicht ist es dann ihr erster Kontakt damit.
Genau, das ist, ne? Das ist halt das Ding.
Es ist halt, vielleicht würden sie dann halt mit einem anderen anders umgehen als mit ihrem eigenen Kind. Ja. Ne? Wenn du dann halt natürlich dem anderen dann sagst, so, okay, ne, vielleicht sagen wir dem Hilfe, dann kommt das aber dann von. Für dein Kind sagst du, okay, dem sagst du das vielleicht nicht. Du willst, du hast halt, dem, da malst du dir dann halt auch vielleicht was aus.
Ja.
Ja, es ist halt alles nicht so einfach.
Ja. Es ist aber ist ein spannendes Thema und ich finde es super wichtig, dass wir darüber reden, weil es einfach in der Gesellschaft
ist,
noch nicht
ja,
so
einfach. Ja, es ist.
Sich.
Es ist schwierig.
Zu sagen, es ist okay, es ist völlig okay, sich Hilfe zu suchen.
Ja. Das ist jetzt auch halt. Ein Versuch gewesen einfach. Wir wissen, dass das ein sehr schwieriges Thema ist. Mhm. Etwas, was wir nicht so einfach klären können. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Generell reden hilft mehr, als man meistens denkt. Sagt
genau. Timon. Ja, vielen Dank übrigens an alle, die jetzt im Chat mit dabei waren,
genau,
und Input gegeben haben. Das genau. War jetzt für uns auch das erste Mal und sehr spannend. Aber cool, vielleicht machen wir es nochmal.
Ja, ich finde das eigentlich gut. Schon ziemlich schön. Falls ihr Diskussionen, Anregungen und so weiter habt, schickt sie einfach an grübelplausch@gmx.de. Da machen wir dann alles.
Genau, ich beantworte alle Mails.
Tim beantwortet alle Mails. Gibt es auch mal Wunschthemen? Ja, korrekt, sagt Timon. Ja, gibt es auf jeden Fall.
Ihr ja, bitte.
Gerne anstiften. Wir haben noch Themen. Liebe, also was ist Liebe? Hat man je geliebt?
Genau.
Was ist schöner? Wir haben.
Was ist sicheres Wissen?
Sicheres Wissen. Wir haben heute ein.
Dafür,
Thema.
Was ist.
Was ist fundiertes Wissen? Da haben wir über Verschwörungstheorien und so weiter geredet.
Genau.
Deswegen, wir werden jetzt den Podcast mal schließen. Dann danke fürs Zuhören.
Wir wünschen noch einen schönen Tag.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.